drin hat, aber
ja.
Ja.
Das heißt, ihr macht heute was über FSME?
Nee, da geht es um Geoengineering.
Mhm.
Ich weiß nicht, kannst du dich damit ein bisschen
ab? Ja, das ist so eigentlich Wetter manipulieren, ist es das?
Mhm.
Ja, ne?
Mhm. Mhm. Das ist schon echt.
Ja, das klingt so nach Science Fiction, ne?
Ja, voll. Ja. Ganz genau. Ja.
Ich bin auf dem Gelände des WDR, also des Westdeutschen Rundfunks in Köln.
Vom Dreh her,
ja.
Aber da du ja keine Bilder von machst.
Heute begleite ich Julia bei einem Dreh. Das Thema habt ihr gerade schon mitgekriegt. Es geht darum, das Wetter zu manipulieren. Das klingt eher nach Hollywood-Blockbuster als Realität, aber deswegen bin ich gar nicht hier. Für mich da geht es um ein anderes Thema. Eines, das eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung geht. Ein Virus, der die ganze Welt in einen Lockdown zwingt. Mehr Science-Fiction geht doch eigentlich gar nicht.
Mhm.
Bei der Treppe muss auch
aufpassen. Ja.
Habe ich gerade für große Füße. Ist ein Bild. Hi.
Hi.
Moin.
Ach, der Feuerwehrmann ist auch da.
Hallo, moin.
Julia, die ich da gerade begleite, da bin ich mir ziemlich sicher, die sieht gar nicht so aus, wie ihr euch sie vielleicht vorstellt. Zur Arbeit ist sie mit einem schwarzen Motorrad gefahren und auch als wir uns begrüßt haben, hatte sie noch ihre Motorradkleidung an. Nur der Helm, der war schon abgesetzt und die rot gefärbten Haare waren wieder an der frischen Luft. Auch Julia hat ihre ganz eigene Geschichte mit der Corona-Pandemie. Sie stand nämlich auf der Seite, die kritisiert wurde, die angefeindet wurde, der vorgeworfen wurde, versagt zu haben.
Ja, ich bin Julia Dehmann, 34 Jahre alt und Wissenschaftsjournalistin. Und das bin ich, glaube ich, echt mit Herz und Seele. Also ich mache das sehr, sehr gerne, den Job. Ich finde den sehr wichtig, einfach diese Brücke herzustellen zwischen Menschen, die vernünftig informiert werden wollen und der Wissenschaft einfach, weil das manchmal so ein bisschen natürlich komplex ist und kompliziert ist.
Julia ist freie Journalistin. Das heißt, sie hat nicht einen festen Arbeitgeber, sondern arbeitet für ganz verschiedene Redaktionen. Zum Beispiel für das Deutschlandradio, den NDR oder aber wie heute für Quarks, das Wissenschaftsmagazin des WDR.
Klima manipulieren. Und zwar so. Wir verdunkeln die Sonne und stoppen die globale Erwärmung. Sowas? Oder soll ich wirklich sowas sagen wie, und darum geht's.
Während der Pandemie hat Julia hier fast jeden Tag verbracht. Teilweise ist sie morgens um 6 Uhr zur Arbeit und abends um 22 Uhr nach Hause. Schlafen und am nächsten Tag wieder von vorn. Dabei hat sie vor allem über Corona berichtet.
Konkret.
Heute schaut sie auch selbstkritisch auf ihre Arbeit.
Ich finde, man sollte sich nicht auf dem ausruhen, was man geleistet hat. Es ist total wichtig, auch stolz zu sein und ja, auch zu gucken, was ist gut gelaufen, voll. Aber ich finde, zu einer kritischen Selbstreflexion gehört einfach eben auch zu sagen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen und was muss besser laufen. Und das betrifft meines Erachtens nicht nur die Politik und nicht nur die Wissenschaft, ja, sondern es betrifft auch uns als Medien, als JournalistInnen, dass wir einfach gucken, was können wir da besser machen.
Was kann der Journalismus besser machen? In der letzten Folge haben wir mit Karin Dormann aus Bayern gesprochen. Die hat dazu eine klare Meinung.
Warum erklären die Medien da nichts? Warum erklären die nur, was die Politiker gerade entschieden haben? Später wurde das dann anders, aber in der Anfangszeit, glaube ich, waren die Leute schon sehr, sehr, also auch verunsichert, alleingelassen, haben Fragen gestellt, wollten antworten.
Mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie sie die Pandemie erlebt hat und wie gefrustet sie von der Berichterstattung war. Heute wollen wir endlich die entscheidende Frage klären. Wofür wird der Journalismus kritisiert? Und ist das eigentlich gerechtfertigt? Dafür sprechen wir mit der freien Journalistin Julia und mit Barbara Junge, der Chefredakteurin der Taz. Und eines können wir schon mal vorwegnehmen, heute blicken beide etwas anders auf ihre Arbeit als damals.
Krass, ich erlebe jetzt eine Pandemie mit, das ist total spannend.
Ja, die Folgen der Maßnahmen, die hat man vielleicht auch ein bisschen aus den Augen verloren.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch diesen Eindruck hatte, dass die Medien einfach erstmal nur Sprachorgan der Entscheidungen der Politiker waren.
Die Impfberichterstattung war der die Gesellschaft spaltende Punkt.
Ihr hört Wellenreiter, die Medien in der Corona-Krise. Ein Podcast von Theo Steinbach und Raphael Balke. Folge 2, die Vorwürfe.
Es geht um diesen radikalen Ansatz. Wir verdunkeln die Sonne und stoppen so die globale Erwärmung.
Mittlerweile ist das nicht mehr nur eine Idee, das passiert längst. Und das Krasse ist, es sieht nicht so aus, als könnten wir das stoppen.
Sehr gut, ich würde trotzdem einfach Safety machen.
Ja, auf jeden Fall. Intro ist wichtig.
Ja, ich hatte eben richtig Gänsehaut. Weil das so furchtbar ist.
Das, was Julia da gerade macht, das ist ihr Traumjob. Erst hat sie studiert, Germanistik und Biologie, und dann durch so Praktika und Nebenjobs ganz langsam den Weg in den Journalismus eingeschlagen. Das ist echt ein ganz klassischer Lebenslauf in dem Bereich.
Irgendwie war mein Ziel schon, tatsächlich ich möchte gerne zu Quarks. Und da habe ich dann hospitiert im Frühjahr 2020. Wir wissen alle, was da passiert ist. Da ist eine Pandemie ausgebrochen. Und ich war zu dieser Zeit, als klar wurde, wir kriegen immer mehr Corona-Fälle hier in Deutschland und das wird jetzt eine Pandemie, war ich noch in der Quarks-Redaktion als Hospitantin und dann wurde ich sozusagen eingezogen.
Von 0 auf 100. Die Pandemie startet und Julia ist plötzlich mittendrin im Journalismus und in der Wissenschaftsberichterstattung.
Am Anfang war das ganz, ganz schwierig für mich. Also ich glaube, am Anfang auch sehr oft verplappert und verhaspelt und zu sagen, okay, ich muss vorher wirklich fundiert wissen, was ich hier erzähle, weil ich will ja keinen Bullshit erzählen.
Sie liest in jede neue Studie rein, spricht mit Experten, berichtet darüber, wie sich Viren verbreiten, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Und nebenbei berichtet sie immer wieder auf verschiedenen Radiowellen und in TV-Programmen. Ein Kollege nannte sie damals das Corona-Gesicht des WDR. So erzählt sie das heute. Einfach, weil sie so viel gearbeitet hat.
Ich fand das super spannend. Also ich muss gestehen, natürlich ist das auch so ein bisschen beängstigend, weil man nicht weiß, was ist das. Aber bei mir war viel mehr so Aufregung von wirklich krass, ich erlebe jetzt eine Pandemie mit. Das ist total spannend.
Schon während der Pandemie bekommt Julia direktes Feedback. In Kommentaren oder Mails, manchmal sogar auf der Straße. Obwohl sie ihre Arbeit schon damals kritisch hinterfragt, regt sie sich über manches Feedback trotzdem auf.
Ich habe viel Lob auch bekommen und Dankbarkeit. Aber klar, manchmal denkt man sich so, ey Leute, ich habe mir echt den Arsch aufgerissen. So. Ich habe mich wirklich umfassend informiert und recherchiert. Und ich wollte niemandem was Böses, im Gegenteil. Ich wollte eigentlich vor allem euch informieren und mitnehmen. Und so, ne?
Dieses Mitnehmen der Leute, das war für sie damals eine große Herausforderung. Heute hat sie reflektiert, dass das damals nicht immer gut gelungen ist.
Dieses, wir sehen euch auch, wir hören euch auch, ihr gehört mit dazu. So, ne? Und nicht nur, wir geben euch jetzt Informationen weiter, sondern gebt uns auch eure Informationen. Das hätte, glaube ich, insgesamt besser laufen können. Und das wünsche ich mir für die nächste Pandemie, dass sowas vielleicht mehr stattfindet.
Mitten in diesem Treiben, in diesem Stress, entsteht dann bei Julia noch ein weiterer Konflikt. Ein Konflikt, der Auswirkungen auf die ganze Berichterstattung hat. Auf der einen Seite, das der Journalismus und die Berichterstattung. Und auf der anderen Seite, die Wissenschaft. Und das Problem, was Julia hat, ist, dass die beiden nicht richtig zusammenpassen.
Wissenschaft braucht halt eigentlich Zeit. Und wir haben dann oft dasselbe erzählt oder oft sagen müssen dann irgendwann, wir wissen es nicht genau. Und das ist gar nicht so leicht, weil das wollen die Menschen nicht hören. Und das wollen auch die Kollegen nicht, die einen als Experten oder Expertin haben. Die wollen gerne konkrete Sachen hören. Und das wurde, glaube ich, zunehmend mehr, dass wir versucht haben, uns da zurückzuhalten und eben, wo wir nichts Konkretes wissen, auch nichts Konkretes zu sagen. Ne? Aber es war schon Druck da, das auch durchzuziehen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse, die sind nicht immer sicher. Im Laufe der Forschung kann es durchaus passieren, dass manches überworfen wird oder dass es neue Erkenntnisse gibt.
Das haben wir jetzt während der Pandemie einfach wirklich mal so im Zeitraffer sozusagen mitbekommen, wie Wissenschaft funktioniert, nämlich dass sich Erkenntnisse ja auch verändern können mit der Zeit. Ne? Weil man natürlich mehr erforscht, mehr Daten quasi hat aus der realen Welt.
Und ihr könnt euch vorstellen, wie das rüberkommt, wenn der Journalismus an dem einen Tag so und am nächsten ganz anders berichten muss. Und was das vor allem für eine Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit haben kann.
Wissenschaft weiß, dass die Erkenntnisse selten für die Ewigkeit gemacht sind und immer wieder neue Erkenntnisse dazukommen. Aber im Journalismus ist das, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig, so zu berichten, weil man dann vielleicht das Gefühl hat, man lässt zu viel offen und die Menschen wissen hinterher nach so einem Bericht dann auch nicht mehr als vorher. Und das ist für manche Journalistinnen und Journalisten vielleicht problematisch. Das haben wir bei diesem Thema gesehen. Also die Unsicherheit dieser Erkenntnisse ist auch am Anfang nicht wirklich gut kommuniziert worden, sondern vieles, was die Wissenschaft selbst eigentlich noch nicht wusste, wurde als ziemlich gesicherte Tatsache dargestellt.
Das sagt Kommunikationswissenschaftler Markus Maurer. Vielleicht erinnert ihr euch an ihn. Auch ihn haben wir euch in der letzten Folge vorgestellt. Er hat zur Berichterstattung während Corona geforscht und dafür ganz viele Medien und Beiträge ausgewertet. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich anzumerken, dass all diese Probleme, über die wir hier sprechen, nicht jeden Beitrag und jedes Medium betreffen. Die Ergebnisse sind eher übergeordnet zu sehen. Die Corona-Pandemie ist auch eine Krise der Zahlen. Inzidenz, Hospitalisierung, Mortalisierungsrate, um hier mal nur drei zu nennen. Das sind alles Begriffe, die etwas Unterschiedliches aussagen und die schrecklich und schrecklich kompliziert klingen. Wenn diese Zahlen ganz stark steigen, dann kann das natürlich erstmal Angst erzeugen. Markus Maurer sieht genau darin ein Versäumnis.
Wenn man verstehen will, wie gefährlich so eine Krankheit ist, dann hilft einem das natürlich nicht so sehr, wenn man bloß darüber berichtet, dass heute, was weiß ich, 100 Menschen mehr gestorben sind als gestern oder ähnliche Dinge, die halt sehr viel berichtet wurden. Eine andere Einordnungsleistung wäre es halt gewesen, tatsächlich mal zu schauen, wie viel mehr Menschen sterben denn an Corona als beispielsweise an der Grippe oder vielleicht auch wie viel weniger Menschen sterben an Corona als an irgendeiner anderen Krankheit, an der sehr viele Menschen sterben. Also es war, glaube ich, für die meisten Menschen lange nicht leicht, die Gefährlichkeit dieser Krankheit oder dieser Pandemie zu beurteilen, weil eben solche Vergleiche gefehlt haben.
Und dann spricht Markus Maurer einen weiteren Punkt an, der ganz viel Platz in seiner Arbeit einnimmt, und zwar die Vielfalt.
Wir haben aber auch gesehen, dass bestimmte Wissenschaftler häufiger vorgekommen sind als andere. Das sind zum einen generell Virologen und Mediziner.
Eigentlich doch gar nicht schlecht, oder? Es geht um ein Virus und darum kümmert sich nun mal die Medizin. Karin Dormann, die sieht das etwas anders.
Also ich hätte vor allen Dingen wichtig gefunden, dass man jetzt nicht nur die Virologen also sprechen lässt, sondern dass man wirklich sagt, wir haben hier eine ganz große Runde Psychologen, Sozialwissenschaftler, Hygieniker, Logistiker von Krankenhausorganisationen, wo man eben auch die Bevölkerung aufklärt, wo sind denn die Probleme dabei.
Dabei geht es ihr nicht nur darum, wer etwas sagt, sondern auch, was gesagt wird. Oder besser, was zu selten gesagt wird. Karin findet, dass Medien anfangs nicht oft genug über die Auswirkungen der Maßnahmen berichten, zum Beispiel für Kinder.
Was hat das eigentlich für Auswirkungen auf Kinder, die ihre ganzen Schulkameraden verlieren, die nicht mehr spielen dürfen mit ihren Freunden, die mit ihren Eltern zu Hause sitzen und mitkriegen, wie die Eltern auch in wirkliche Krisensituationen geraten, weil ihr Alltag kaum mehr zu bewältigen ist?
Markus Maurer, der fasst das so zusammen.
Es ist schon so, dass natürlich die Pandemiefolgen im Vordergrund standen und nicht so sehr die Folgen der Maßnahmen, die da ergriffen worden sind. Die hat man vielleicht auch ein bisschen aus den Augen verloren. Also beispielsweise Kinder, die Gesundheitsschäden oder psychische Schäden erleiden oder alte Menschen, die ihre Familie nicht mehr sehen können und so weiter. Darum ging es in der Tat nicht sehr oft.
Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Schwarz-Weiß. Aber eigentlich geht es dabei ja vor allem um die richtige Mischung, um Grautöne in der Berichterstattung. Aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge nochmal genauer. Halten wir das mal kurz fest. Vielfalt und Einordnung. Das sind also beides Leistungen, die dem Journalismus teilweise gefehlt haben während der Pandemie. Die einfach nicht so perfekt gelaufen sind. Doch das ist nicht alles. Über die größten Kritikpunkte haben wir noch gar nicht gesprochen. Und die stellen für viele alles andere in den Schatten.
Dann gehen wir da oben einfach lang, dann hast du so eine kleine Runde gemacht. Seppelinchen, komm. Ja, wir gehen da lang. Die kleinen Tippelschritte.
Ich bin mit Karin im Wald, in ihrem bayerischen Dorf. Wir gehen Gassi mit einem ihrer Hunde.
Und sie, das ist eine Sie, ne?
Ja.
Sie heißt nochmal?
Josephine. Weil sie alle im Griff hat, ne? Kurz genannt Seppi, ne? Unsere Seppeline, ja.
Ach, jetzt hat sie gehört, wie der Name gerufen
wurde. Ja, da kommt schon sie. Ja, da kommt sie. Was ist los? Ja, du bist gemeint. Brav machst du das.
Karin und ihr Umfeld, die haben sich über den Journalismus teilweise echt aufgeregt. Und denen ist ja wichtig, dass das alles aufgearbeitet wird. Dabei ist es ein ganz bestimmter Moment, der für sie das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Ich muss auch sagen, dass ich das wirklich ganz furchtbar fand. Wie also mit den Menschen umgegangen wurde, die sich nicht impfen lassen wollen. Die sind vorgeführt worden, die sind also wirklich kriminalisiert worden, also als Mörder und was sie alles anstellen.
Wir erinnern uns. Es ist Dezember 2020 und die Bundesregierung beschließt den zweiten Lockdown. Kontakte sind beschränkt, Freizeitangebote reduziert und Gastro und Schulen geschlossen. Das öffentliche Leben steht still. Doch es gibt auch Hoffnung auf Besserung. Nicht nur, dass sich die Menge an Infektionen im Frühjahr reduziert, sondern dass sich langfristig etwas ändert. Und zwar in Form einer Impfung. Im Dezember 2020 und Januar 2021 werden die ersten Impfstoffe gegen Covid-19 in Deutschland zugelassen.
In diesem Moment sind LKWs in ganz Europa, in ganz Deutschland, in alle Bundesländer unterwegs, um den ersten Impfstoff auszuliefern. Weitere Lieferungen folgen schon übermorgen. Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen.
Das sagt der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn. Das heißt, die Impfung könnte es ermöglichen, zum normalen Leben vor der Pandemie zurückzukehren. Doch nicht alle Menschen freuen sich über diese Entwicklung. Es gibt auch solche, die Angst haben vor der Impfung, vor möglichen Schäden, vor der geringen Entwicklungszeit. Menschen, die zum Teil einfach verunsichert sind. Da sind also die einen, die sich unbedingt impfen lassen wollen und die anderen, die genau das nicht möchten. Die Gesellschaft ist gespalten, auch im Blick auf die Maßnahmen der Regierung. Zur Hochzeit der Impfdebatte gibt es drei Lager mit unterschiedlichen Meinungen. Die Maßnahmen gehen zu weit, sie sind genau angemessen, die Regierung macht zu wenig. Pro, Mitte, Contra. Und alle sind zu diesem Zeitpunkt etwa gleich groß.
Es ist genau diese Zeit, als öffentlich auch über eine Impfpflicht diskutiert wird. Daran erinnert sich auch Karin noch ganz genau. Sie selbst hat sich impfen lassen, aber ob sie das nochmal machen würde, das weiß sie nicht so genau, erzählt sie heute. Dass Menschen, die skeptisch gegenüber der Impfung waren, in den Medien als Querdenker abgestempelt wurden, davon ist sie überzeugt.
Das war ganz schrecklich, weil diese Menschen dann wirklich in eine Blase geschoben worden sind, wo man überhaupt nicht mehr an die rankam.
Auch Barbara Junge, Chefredakteurin der Taz, sieht die Berichterstattung über die Impfung heute kritisch.
Die Impfberichterstattung war der die Gesellschaft spaltende Punkt. Es war nicht Corona per se. Es haben auch nicht große Teile der Bevölkerung geleugnet, dass es Corona gibt. Aber die Impfdebatte hat gespalten. Die Impfdebatte in einer verängstigenden Situation, wo Menschen einfach zu einer anderen Überlegung gekommen sind, hat keine Brücken mehr ermöglicht, war meine Wahrnehmung.
Brücken bauen, das ist Barbara Junge sowieso total wichtig. Nicht unbedingt zu den Leuten, die Corona leugnen oder an Verschwörungserzählungen glauben, sondern zu den ganz normalen Skeptikern.
Es gab Zwischentöne und die haben wir zu wenig gespiegelt. Damit meine ich noch nicht mal mildere Kritik an den Maßnahmen der Regierung, sondern ich spreche von Menschen, Erfahrungen, die impfskeptisch waren, aber nicht Corona-Leugner zum Beispiel. Dazwischen gibt es tatsächlich viel Raum. Ich habe das dann auch nicht sofort begriffen. Und ich glaube, dass viele Medienhäuser das nicht begriffen haben.
Und dass Menschen bei den Qualitätsmedien ihre Meinung nicht wiederfinden, sich selbst dort nicht wiederfinden, das bewirkt noch etwas anderes, erzählt uns Junge.
Das hat die Menschen auf jeden Fall in einer verängstigenden und hochemotionalisierten Situation weiter weggetrieben, weiter von der Mitte, weiter von einem Konsens, den es möglicherweise auch mal geben könnte, getrieben.
Und dann sagt Barbara Junge das mal ganz, ganz klar.
Wir haben auf jeden Fall Menschen, deren Sichtweise nicht der offiziellen Sichtweise entsprach, zu wenig gesehen und deren Sichtweise auch zu wenig akzeptiert. Es gibt legitime Gründe, Kritik an den Maßnahmen zu äußern, die nicht sofort verschwörungstheoretisch, Corona-leugnerisch oder noch weiter abgedreht sein würden.
Das sagt sie heute. Klingt gar nicht so regierungsnah. Was ist denn also mit dem großen Vorwurf der vermutlich stärksten Kritik an der Berichterstattung? Waren die Medien Sprachrohr der Regierung? Karin aus Bayern findet, am Anfang schon.
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang also auch diesen Eindruck hatte, dass die Medien einfach erstmal nur Sprachorgan der Entscheidungen der Politiker waren. Und ich, ja, es hat mich auch gestört, ganz klar. Also ich habe auch gesagt, so geht's nicht.
Es wird ja oft unterstellt, dass Medien sozusagen der Politik hier regelrecht hörig waren und jegliche Art von Entscheidungen in der Politik unterstützt haben, auch die Maßnahmen unterstützt haben. Und So war das nicht unbedingt, ne? Also die Politik wurde sehr stark kritisiert.
Markus Maurer, der Kommunikationswissenschaftler, sagt, es gab also keine Hofberichterstattung. Oder etwa doch? Zumindest nicht so, wie ihr das jetzt vielleicht denkt.
Also es ging im Wesentlichen darum, dass die Medien nicht so regierungshörig waren, wie man getan hat oft, sondern sie waren sogar sehr regierungskritisch. Allerdings nicht in dem Sinne, dass sie die Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat, nicht unterstützt hätten, sondern sie hätten noch mehr und noch schnellere und noch härtere Maßnahmen gerne gehabt. Und das ist, glaube ich, so die Quintessenz, was Ausgewogenheit betrifft.
Das heißt also, die Medien standen nicht extra auf der Seite der Regierung, sondern man stand auf der gleichen Seite. Und zwar auf Seite der Sicherheit. Und im Journalismus war diese Sicherheit also noch extrem viel wichtiger. Chefredakteurin Barbara Junge sagt, dass der Taz genau das immer wieder von Lesern vorgeworfen wurde.
Hauptkritikpunkt war auf jeden Fall allgemein gesprochen, dass die Taz zu unkritisch die offizielle Corona-Politik begleitet. Und ich würde heute sagen, dass diese Kritik auch stimmt.
Warum hat der Journalismus diese Fehler gemacht? Vielfalt, Ausgewogenheit, Grautöne sehen. Das sind alles Aspekte, die vermutlich die meisten Journalisten als ihre Aufgabe sehen würden. Warum hat das also in der Corona-Pandemie nicht so richtig funktioniert? Die Gründe dafür sind vielfältig. Und wenn sie nicht behoben werden, können sie auch in Zukunft massiven Einfluss auf den Journalismus und die Stimmung in der Gesellschaft haben.
Corona war tatsächlich auch der Anfang einer Spaltung, die wir heute in Wahlergebnissen sehen. Dessen bin ich überzeugt.
In der kommenden Folge sprechen wir über die Aufarbeitung der Corona-Berichterstattung, die Lehren daraus und wir sprechen mit ihm hier.
Dann habe ich meinen Roller abgestellt, habe mich auf diesen Mittelstreifen gestellt wie Jesus und habe gesagt, ihr seid alle Lügner. Die haben erst gedacht, ich bin ihr Fan. Ich klatsche jetzt, ne? Ich habe geschrien, was ich konnte.
Das ist Joachim Huber. Er ist beinahe an Corona gestorben, lag mehrere Wochen im Koma. Und er ist Journalist. Was sagt er zur Kritik? Und was macht es eigentlich mit der eigenen Berichterstattung, wenn man den Horror dieser Erkrankung selbst erlebt hat?
Das war die zweite Folge von Wellenreiter: Die Medien in der Corona-Krise. Ein Podcast von Theo Steinbach und Raphael Balke. Dieser Podcast ist im Rahmen unserer Abschlussarbeit am Institut für Journalistik der TU Dortmund entstanden. Herzlichen Dank an Michael Steinbrecher und Lukas Erbrich für die Betreuung. Wir danken Daniel Altmaier für die Musik und natürlich auch vielen Dank an alle unsere Gesprächspartner, ohne die dieser Podcast niemals zustande gekommen wäre. Danke für die spannenden Gespräche. Zusätzliche Informationen und weiterführende Links findet ihr in den Shownotes.